die Denke von diesen Juden ist nicht unbedingt so klar und sofort für uns nachvollziehbar. Stellen Sie sich vor, ein Nachbarsjunge verunglückt mit seinem neuen Audi, was weiß ich, R6 auf der A9. Und dann sagen Sie, der hat das so verdient, so wie der gelebt hat, Recht geschieht ihm. Oder diese Brandgeschichte in Mazedonien, Nordmazedonien, wo diese Diskothek in Brand geriet und ich weiß nicht, wie viel Dutzend Leute dabei umkamen. Könnten Sie auch sagen, na klar, die haben ja alle gesündigt, diese Form des Tanzens, was sie dann für Drogen nehmen, was da hinterher alles noch passiert. Klar, das hat die Richtigen erwischt. Oder vielleicht noch extremer in Kiew. Sie wohnen in einem Wohnhaus, nachts schlägt dann irgend so eine Gleitbombe nebenan ein und sagen so, ja, das ist meine Nachbarin, die kenne ich gut, das hat die verdient. Funktionieren Sie so? Ist das so Ihre Denkweise, dass Sie sagen, jemand, dem ein Unglück passiert, wird bestraft für seine Sünde? Die Theologen nennen das Tuns-Ergehens-Zusammenhang. Wenn ich etwas tue, dann ergeht es mir eben so. Es ist ein fester Zusammenhang. Schwierig, oder? Da macht sich so ein bisschen Unwille breit. Jesus greift das ja auch auf und sagt, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr redet. Kümmert euch mal nicht um die anderen, kümmert euch um euch selbst. Also der typische Perspektivwechsel des Unternehmensberaters oder des geistlichen Lehrmeisters. Sieh mal eine Sache nicht so, sondern sieh sie genau anders. Das Problem haben nicht die, das Problem hast du. Und du begreifst es überhaupt nicht. Also wenn Sie so wollen, das Christentum ist in dieser Hinsicht eine Ich-Religion. Es geht zuerst mal um mich und nicht um die anderen. Ich bin der Sünder, sagt Jesus Christus. Sie sitzen jetzt in der Fastenzeit in der Kirche und müssen sich dieses blöde, überholte Wort aus dem Mund dieses Predigers anhören. Schrecklich, ich weiß, aber das ist nun mal das Thema, das vom Evangelium vorgegeben ist. Der Sünder bin ich und nicht die anderen. Die erste Lesung macht das nochmal dramatischer, wie weit dieses Wegsein von Gott geht. Denn es geht ja um das Volk Israel im Exodus. Das wird auch in der zweiten Lesung aufgenommen. Die sind ja mittendrin. Wenn du da dabei warst, vor 1200, 1400 vor Christus, irgendwie so, 3400 Jahre, wenn du da dabei gewesen bist, dann hast du das ja alles hautnah mitgekriegt. Die 10 Plagen in Ägypten, die Paschanacht, wo der Würgeengel alle anderen Erstgeborenen umbringt, nur deinen nicht, dass die Ägypter dich plötzlich ziehen lassen, die ja Generationen, die Israelis unterdrückt haben, dass plötzlich diese Wolke auftaucht, die den Weg zeigt, dass sich das Meer teilt und du trockenen Fußes durch ein Meer laufen kannst, dass die Wolke auch nachts sichtbar ist in einem Feuerschein, die Zeit am Berg Horeb, das Hören der Stimme Gottes im Donner, dass du 40 Jahre lang gespeist wirst mit Manna und Wachteln und dass immer ein Fels dabei ist, der Wasser gibt und dass dir in 40 Jahren auch deine Klamotten nicht vom Leib fallen. Es ist zwar für Frauen eine schreckliche Vorstellung, 40 Jahre dasselbe Kleid zu tragen, aber dass es nicht vom Körper fällt und immerhin die Schuhe halten, ist ja auch schon mal ein Wunder unter all diesen anderen. Die haben es erlebt, Jahr für Jahr für Jahr, und es ist nicht bei ihnen angekommen. Gott musste sie alle in der Wüste sterben lassen und nur ganz wenige konnten mit rüber, die nicht von ihm getrennt waren. Der Sünder bin ich, auch wenn dieser Fels Jesus, wie es da heißt, mit ihnen zieht. Und wenn sie es übertragen machen wollen, auch im Christentum, in der Geschichte von 2000 Jahren Spiritualität, weiß ich nie, wer wirklich drinnen ist und wer wirklich draußen ist. Die, von denen ich denke, die sind super nah drin, sind vielleicht viel weiter weg, als du denkst. Und jemand, der wahnsinnig weit weg ausschaut, ist dem Geheimnis Gottes viel näher, als du es glaubst. Das macht den Reiz des Christentums aus und auch die meine permanente Infragestellung, wer bin ich wirklich vor Gott? Der Text, die zweite Lesung, 1. Korinther 10, bietet immerhin zwei sehr konkrete Kriterien, worin Menschen von Gott getrennt sind. Also, Sie haben es gemerkt, wenn ich von Gott getrennt bin, dann muss ich 40 Jahre in der Wüste im Kreis laufen und sterbe dort. Ist keine besonders attraktive Zukunftsvision, oder? Also, wenn Sie keine Lust haben, 40 Jahre in einer Wüste im Kreis zu laufen, dann sind vielleicht diese beiden Kriterien aus 1. Korinther 10 interessant für Sie. Das erste ist die Gier nach dem Bösen. Jetzt werden Sie sagen, ist nicht mein Problem, ich habe keine Gier nach dem Bösen. Ich sage, doch, jeder von euch, egal ob jung oder alt, Männlein, Weiblein, von hier oder von fern, ihr habt alle randvoll Gier nach dem Bösen in euch. Immer, wenn ich nicht das denke, fühle, tue, was gut ist, tendiere ich zum Bösen. Oder wir haben da auch in unserer Theologie ein schönes Wort dafür, das ist aufgrund der Erbsünde die Konkupiszenz. Aber das machen wir mal anders. Wo zeigt sich das denn? Das zeigt sich zum Beispiel im Straßenverkehr. Oberbayern sind Weltmeister, wenn sie in ihrem kleinen Stahlkäfig sitzen, im Fluchen und Verfluchen aller anderen. Die Gier nach dem Bösen. Das zeigt sich auch in unserer Art von Humor. Die allermeisten Witze, die ich mache, auch ich, mache ich auf Kosten anderer und nicht auf meine Kosten. Gier nach dem Bösen. Die allerwichtigste Währung unserer Zeit ist die Aufmerksamkeit. Wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin oder welche ziehe ich ab? Und ist das immer gut? Habe ich meinen Zweifel dran, die Gier nach dem Bösen. Recht haben, das kriegen wir im Oratorium auch hin, aber Sie in Ihrer Ehe garantiert genauso. Das Recht haben bis aufs Blut ist eine Gier nach dem Bösen. Und etwas, was auch in unserer Kirche wunderbar entwickelt ist, wir hatten letzten Donnerstag den Einkehrtag des Presbyteriums der Priester dieses Dekanats Ingolstadts. Wir sind großartig im Übereinanderreden statt Miteinanderreden. Meine Kollegen können sehr gut hinter dem Rücken anderer sich austauschen, aber dass jemand mal auf dich zukommt und dir was sagt, sehr, sehr selten. Die Gier nach dem Bösen entfernt dich von Gott, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Und das Zweite, was er hat, das können Sie vielleicht auch sagen, betrifft mich nicht, das ist das Murren. Murren. Also wenn ich mit was unzufrieden bin, wenn ich vor mich hin nörgle, das kann ich laut tun oder leise tun. Man kann doch einfach andere ignorieren. Bayerische Redensweise, den ignoriere ich nicht einmal. Ja, das ist Murren. Und Murren ist genauso wie die Gier nach dem Bösen, die wunderbare Eintrittskarte, 40 Jahre lang in der Wüste im Kreis zu laufen, bis ich sterbe. Murren drückt meinen Undank über etwas aus. Also, es gibt Leute, die gehen essen in einem Restaurant und denen passt es prinzipiell nicht. Ist nie gut genug. Die Kellnerin ist nicht gut genug, das Bier ist nie gut genug eingeschenkt, das Wetter ist nicht gut genug und in Münster ist es ohnehin immer zu kalt. Murren. Murren führt zu 40 Jahre im Kreislaufen. Ich isoliere mich in mir selbst, ich verbittere mich, ich werde völlig unfrei. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie da beichten sollen, es ist Stolz, weil ich mich selbst über alles andere drüber stelle. Ich kann nur über eine Kellnerin murren, weil ich der Überzeugung bin, dass ich das viel besser könnte. Ich kann nur über meinen Ehemann murren, weil ich weiß, ich bin die Erhabenere, ich bin die Makellose. Murren ist gefährlich. Ich bin der Sünder. nicht die anderen, die am Turm von Schiloach umgekommen sind, die der Pilatus hat beim Opferbetrieb dahinmetzeln lassen oder die in Nordmazedonien in der Diskothek umgekommen sind. Meine ich wirklich, dass ich es nötig habe? Paulus benutzt ein sehr dramatisches Wort, im Deutschen übersetzt mit ein warnendes Beispiel. Im Griechischen hat es einen anderen Begriff, der weniger dramatisch klingt, aber ich denke, das ist es durchaus. Wenn ich mir diese Geschichte von Israel angucke und die Geschichte des Christentums bis heute, denken Sie an mein Wort vom Anfang. Das Christentum ist in dieser Hinsicht eine Ich-Religion. Es geht erstmal um mein Versagen, um mein Fernsein von Gott. Deswegen zweimal im Jahr eine Fastenzeit, zweimal im Jahr Zeit zur Selbstreflexion. Überraschenderweise macht das Evangelium eine Kurve am Ende. Jesus erzählt ein Gleichnis, das mit dem Anfang erstmal auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat. Das mit diesem Weinstock, der keine Frucht bringt, Feigenbaum im Weinstock, Weinberg so rum, und der Gärtner setzt sich dafür ein, dass dieser Feigenbaum noch ein Jahr Gnadenfrist bekommt. Das hat doch mit dem, was vorher war, überhaupt nichts zu tun. Ich sage ja. Ich biete am nächsten Samstag wieder einen Beichtshop zum Beichten, einen Workshop zum Beichten an, so rum, weil die meisten ja keine Ahnung haben, wie das geht und man sich in so einer, so einer Übungssituation der Sache mal spielerisch nähern kann. Ich bin mittlerweile, je länger ich das mache, dieses Business, seit 5 Jahren immer mehr davon überzeugt, dass die großen Sünden unseres Lebens nicht das ist, was wir tun, sondern das, was wir nicht tun. Ich habe unandächtig gebetet, ich habe meine Gebete unterlassen, ich bin unaufmerksam gewesen, mein Jesus, Barmherzigkeit. Das gibt's auch im Beichtstuhl, dürfen die Leute auch gerne machen. Aber das Entscheidende ist, was habe ich nicht getan? Und dieses Schlussgleichnis ist wunderbar. Denn ich bin verantwortlich für diesen Feigenbaum. Komisch, ist er gar nicht. Der ist nämlich Winzer und für Feigenbäume ist er gar nicht zuständig. Und wenn der Chef den umhauen will, dann soll er ihn halt umhauen. Nein, er ist Fürsprecher für einen Job, der ihn gar nicht angeht. Wahrscheinlich muss er das auch in seiner Freizeit machen. Und er hat gesagt, ich bin bereit, 1 Jahr lang den harten Boden aufzuhacken. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt jemanden, der es dringend nötig hätte, dass man seinen harten Boden aufhackt, dass man sich ihm zuwendet, dass man ihm Aufmerksamkeit schenkt und dass man das düngt. Ich lade immer wieder Menschen ein, falls wir Dinge anbieten, zum Beispiel den Alpha-Kurs oder jetzt auch den Workshop Beichte. Vielleicht geht es gar nicht um Sie, sondern Ihren Ehepartner, Ihre Schwester, Ihren Nachbarn, Ihren Kollegen. Dass Sie den an der Hand nehmen und sagen, wir gehen da mal zusammen hin. Sünde durch Unterlassen. Überlegen Sie mal, wie oft Sie Gelegenheit verpassen, anderen Menschen zu helfen, ohne dass Sie verpflichtet werden. Ja, Sie sind ein Winzer und Sie sind nicht zuständig für Feigenbäume. Völlig richtig. Und trotzdem erzählt Jesus das in dem Zusammenhang. Ich bin der Sünder. Ich bin weg von Jesus. Ich mache ihm nur Schwierigkeiten. Die Fastenzeit ist dafür da, es ein bisschen tiefer und besser zu verstehen. Amen.